Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen.
Guten Abend. Wir wollen eine rasche, einvernehmliche Lösung in der K-Frage, hieß es noch vor wenigen Tagen zwischen Armin Laschet und Markus Söder. Das war einmal. An diesem Donnerstagabend ist klar, der Machtkampf um die Kanzlerkandidatur der Union ist im Endspiel und er ist heftig. Wer stärkt Armin Laschet den Rücken? Wer Markus Söder? Beide brauchen auf den letzten Metern Unterstützung und sie bekommen sie auch. Laschet von den CDU-Ministerpräsidenten aus Schleswig-Holstein und Hessen, Söder aus dem Osten und zwar auch von einem CDU-Ministerpräsidenten, der damit als erster aus dem CDU-Präsidium Laschet den Rücken zukehrt. So sammeln die Kontrahenten wohl ihre Truppen hinter sich zusammen. Viel Zeit bleibt nicht. Und am Ende könnte es auf einen Showdown in der Unionsfraktion zulaufen. Christine Schwitzer.
In diesen Tagen wird in der CDU jedes Wort auf die Goldwaage gelegt. Und wenn es aus dem Mund der Parteispitze kommt, erst recht. Im Gespräch mit Hamburgs CDU-Chef Ploss auf Instagram wird Sachsens Ministerpräsident Kretschmer auch die K-Frage gestellt. Seine Positionierung?
Das kann man ja auch lesen, dass auch unser Fraktionsvorsitzender im Sächsischen Landtag sich für Markus Söder ausgesprochen hat, dass das viele auch aus der Partei tun.
Kretschmer warnt zudem.
Und wenn man nicht die Verlässlichkeit hat, auch nicht den Zusammenhalt beispielsweise in so einer Partei oder in so einer Parteienfamilie hat, wenn man nicht die Nerven hat und nicht die Größe hat, die Dinge auch vernünftig zu sehen, dann wird man aussortiert. Und das macht der Wähler, da müssen wir gar nicht viel dafür tun.
Der Ministerpräsident von Sachsen-Anhalt wird noch deutlicher. Rainer Haseloff will die Kanzlerkandidatur an Umfragewerte knüpfen. In einem Interview mit dem Spiegel sagt Haseloff, es geht jetzt um die harte Machtfrage. Mit wem haben wir die besten Chancen? Gemeint ist Söder. Die Ostverbände der CDU stehen enorm unter Druck. Hier sitzt den Christdemokraten die AfD im Nacken. Mit Haseloff spricht sich erstmals ein Mitglied der Parteispitze indirekt für Söder aus. Der Ministerpräsident von Hessen verteidigt Armin Laschet.
Es ist doch völlig klar, dass die große CDU, das hat Markus auch immer gesagt, das erste Zugriffsrecht hat. Und genau das haben wir gemacht. Er hat am Sonntag selbst erklärt, die CDU muss jetzt entscheiden, wie sie das für richtig hält. Das haben wir getan.
Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Günther fordert gar, dass sich der CSU-Chef zurückzieht. Ich habe keinen Zweifel daran, dass das Wort eines CSU-Vorsitzenden und bayerischen Ministerpräsidenten gilt. Langsam wird es aber Zeit, diese klare Zusage auch einzulösen. Laschet-Anhänger und Söder-Befürworter, eine Stellvertreterdebatte der Lager. Das belastet vor allem die CDU. Keiner will nachgeben. Viele in der Partei sind deshalb besorgt.
Beide Parteivorsitzenden haben uns das Wort gegeben, dass sie sich einigen. Deswegen habe ich ein Problem mit Kampfabstimmungen. Dann wird der Riss nur größer. Was wir jetzt brauchen, ist Geschlossenheit. Und zwar so schnell wie möglich.
Der CDU-Chef aus Hamburg sieht das anders. Notfalls sollten die Abgeordneten die K-Frage mitentscheiden.
Wir werden einen Vorschlag, den die beiden gemeinsam präsentieren, auf jeden Fall mittragen. Aber sollte das nicht der Fall sein, dann halte ich eine Abstimmung in der Bundestagsfraktion am kommenden Dienstag für notwendig.
Söder oder Laschet, die K-Frage wird zur Zerreißprobe für CDU und CSU.
Tina Hassel in Berlin, was für ein Krimi. Sie verfolgen ihn für uns. Wie kommt es denn an, dass da einer aus dem CDU-Präsidium, der Montag noch als Präsidiumsmitglied ja für Laschet war, jetzt öffentlich wohl abweicht?
Ja, das war ein Schlag und er hat für Nervosität gesorgt in der CDU-Führung. Deshalb war es ja so wichtig, dass dann am späten Nachmittag relativ schnell zwei Größen, eben Bouffier und Günther, kamen und ganz klar gemacht haben, nein, die CDU-Führung stehe hinter Armin Laschet, denn es wäre ja fatal, wenn es nicht mehr nur CDU gegen CSU jetzt ginge, sondern der Eindruck entstünde, dass da etwas bröckelt im direkten Führungsgremium. Aber es wird sehr, sehr viel telefoniert und beide Seiten, beide Lager telefonieren sehr viel mit Sachsen. Denn wir haben es ja gerade gehört, Ministerpräsident Kretschmer hat sich nicht wirklich klar positioniert. Er hat selber hervorgehoben, sein Fraktionschef Hartmann hat sich schon pro Söder positioniert. Und das Letzte, was im Moment die CDU und der CDU-Chef Armin Laschet bräuchte, wäre jetzt auch noch eine Ost-West-Spaltung.
Wird am Ende die Unionsfraktion entscheiden?
Sie hat eigentlich nichts zu entscheiden. Sie hat bei dieser Frage überhaupt nicht mitzureden, auf jeden Fall nicht mit zu entscheiden. Aber die Drohung steht jetzt im Raum. Wenn ihr euch nicht einigt, dann werden wir am Dienstag die Sache in einer Kampfabstimmung eben regeln. Und es gibt ja auch ein anderes Ultimatum noch. Die Junge Union hat gesagt, bis Samstag muss das jetzt endlich geregelt sein. Das zeigt, wie nervös man ist und wie fassungslos, das haben wir heute von ganz vielen gehört, wie fassungslos, dass Parteiführung es nicht geschafft hat, im Vorfeld, aber auch nicht jetzt, das zu verhindern und irgendeinen Notausgang zu legen.
Wie kommt die Union aus dieser vertrackten Situation wieder raus?
Tja, das ist wirklich die Frage, die auf die keiner eine Antwort weiß. Es gibt kein Drehbuch. Es gibt aber auch keine Größe mehr, keine graue Eminenz, die da vermitteln könnte. Die Kanzlerin will das nicht. Das hat Angela Merkel ja nochmal ganz klar gemacht. Parlamentspräsident Schäuble hat sich für Laschet ausgesprochen, obwohl die überwiegende Stimmung in Baden-Württemberg eher Richtung Söder tendiert. Und jetzt müssen sich diese beiden Herren einigen. Unter zunehmendem Druck sind heute aber auch viele Stimmen, das ist wichtig nochmal, auch CDU-seitig im Hintergrund gekommen und haben gesagt, es geht um etwas viel Größeres. Wenn es jetzt nur noch darum geht, wer eine Machtfrage gewinnt, nicht mehr um Vertrauen und nicht mehr um andere Werte, dann könne das doch nicht sein. Das wäre ein ganz schlimmes, ganz verheerendes Signal. Also da wird jetzt viel, viel gesprochen. Ich weiß nicht so richtig, wie man da rauskommt. Der Schlüssel haben diese beiden Herren. Und ganz klar ist, am Montag werden die Grünen zeigen, wie es geht. Am Dienstag droht sozusagen die Fraktion, es muss irgendwie bis zum Wochenende passieren.
Dankeschön ins Hauptstadtstudio. Antina Hassel, wir beobachten das weiter. Ja. Wie dramatisch die Corona-Lage ist und wie dringend die Politik handeln muss, das schilderte RKI-Chef Lothar Wieler heute so. Man möge sich doch vorstellen, über eine enge Straße in den Dolomiten zu fahren. Kurvenreich und an einer Stelle ist ein steiler Abhang. Wenn man hier mit einer Geschwindigkeit von 100 reinfahre, dann sei das lebensgefährlich. Man komme nämlich von der Straße ab. Und dann, so Wieler, helfe auch keine Notbremse mehr. Schaut man sich die aktuellen Zahlen an, dann weiß man, wovon Wieler spricht. 29.426 neue Corona-Fälle hat das RKI binnen eines Tages erfasst. Rund 9.000 mehr als vergangenen Donnerstag. Die 7-Tage-Inzidenz ist innerhalb eines Monats von 90 auf nun 160 gestiegen. Klaus Weidmann über Forderungen nach einem schnellen, harten Lockdown, denen die Politik nicht folgt.
Die Intensivstation im Uniklinikum Jena. Hier werden seit Monaten schwerstkranke Corona-Patienten behandelt. Das Klinikum ist am Limit. Mehrere Corona-Patienten aus ganz Thüringen müssen in andere Bundesländer verlegt werden.
In vielen Regionen in Deutschland ist die Lage wirklich schon dramatisch. Wir haben in Bremen und in Köln und in vielen anderen Regionen, NRW zum Beispiel, auch schon die Lage, dass wir fast keine Intensivbetten mehr zur Verfügung haben.
Intensivmediziner schlagen seit Wochen Alarm, der RKI-Chef auch. Jetzt wird Lothar Wieler noch eindringlicher.
Die Lage in den Krankenhäusern spitzt sich teilweise dramatisch zu und wird uns auch noch härter treffen als in der zweiten Welle. Klar ist, wir müssen jetzt handeln, jetzt auf allen Ebenen und natürlich auch besonders auf der Ebene der Entscheider. Wir müssen unsere Kontakte jetzt reduzieren, Infektionsketten jetzt unterbrechen und damit Menschenleben und die Gesundheit von vielen retten.
Das ist ein Aufruf an jeden Einzelnen und an die Bundesländer. Jens Spahn hat für Lockerungen kein Verständnis. Er fordert auch die Ministerpräsidenten auf, jetzt zu handeln.
Deswegen ist mein klarer Appell in dieser aktuellen Situation auch an die Länder. Es ist gut, dass wir mit der Notbremse per Bundesgesetz bald eine einheitliche und nachvollziehbare Regelung haben. Aber wir sollten nicht darauf warten, bis der Bundestag nächste Woche dieses Gesetz beschlossen hat.
Modellprojekt Sylt. Endlich wieder Ferien am Meer. Die Insel gehört zu einem von 4 Modellprojekten in Schleswig-Holstein. Der Tourismus soll im Mai wieder angekurbelt werden. Ein durchdachtes Konzept, heißt es. Aber ausgerechnet jetzt, mitten in der dritten Welle? Modellprojekt Saarland, ein Bierchen mit bis zu 10 Freunden im Freien. Theater, Kinos, Fitnessstudios und der Einzelhandel haben geöffnet für negativ Getestete. Ein durchdachtes Konzept, heißt es, aber auch hier steigen die Zahlen wieder an. Das neue Infektionsschutzgesetz soll einheitliche Regelungen für ganz Deutschland schaffen, aber so schnell geht das nicht. Die Opposition kritisiert den Gesetzesentwurf.
Wenn wir dieses Gesetz, so wie es jetzt auf dem Tisch liegt, einfach durchlaufen lassen, dann verbessern wir nicht, sondern wir verschlimmern die Lage. Die Intensivstationen werden Ende des Monats über 6.000 Patienten haben. Wir werden das Gesundheitssystem überlasten. Wir spielen mit dem Leben vieler Menschen und das ist unverantwortlich und darf auf keinen Fall passieren.
Es gibt Diskussionsbedarf, aber jeder Tag zählt, sagen die Intensivmediziner und fordern einen Lockdown. Jetzt.
Dass es dem Coronavirus so ziemlich egal ist, wen es befällt, das muss die ganze Welt schmerzhaft spüren seit über einem Jahr. Ob in Alaska oder Singapur, ob reich oder arm, ob jung oder alt. Corona macht keine Unterschiede. Nun mehren sich die Stimmen, dass ohne Impfungen von Kindern und Jugendlichen die Pandemie kaum zu beenden sei. Mit der britischen Virusvariante stecken sich auch mehr junge Menschen an. Und sobald mehr Erwachsene immunisiert sind, könnte sich das Virus möglicherweise auf die Jüngeren spezialisieren. Ingrid Bertram und Solveig Bader über mögliche Impfungen und Risiken bei Kindern und Jugendlichen.
Lisa war Rudermeisterin in Nordrhein-Westfalen. Im Herbst erkrankte sie an Corona mit relativ milden Symptomen. Die Spätfolgen sind aber dramatisch. Nach einer Minute muss sie den Lungenfunktionstest in der Uniklinik Bochum abbrechen. Die 15-Jährige ist eine Long-Covid-Patientin.
Ich horch mal hinten durch die Lunge, ne?
Spätestens jetzt weiß man, dass es einfach mit der Belastung einfach nicht weit her ist jetzt, ne? Also normalerweise würde sie das problemlos durchhalten.
Völlig erschöpft, ständige Müdigkeit, plötzlicher Schlaf. Das begleitet sie seit einem halben Jahr und der Schulbesuch ist kräfteraubend.
Wenn ich dann zu Hause angekommen bin, habe ich nur noch zu Mittag gegessen und bin dann ins Bett und habe dann bis zum Abendessen durchgeschlafen, weil das total anstrengend ist.
Volke Brinkmann untersucht seit einem Jahr in Studien die Corona-Erkrankung bei Kindern und Jugendlichen. Jetzt erst zeigen sich auch bei ihnen die Langzeitfolgen. Und genau deswegen müssten endlich auch die Kinder bei der Impfreihenfolge berücksichtigt werden.
Wir sehen jetzt schon, dass mit der Verbreitung dieser britischen Mutation auch Kinder und Jugendliche sich noch häufiger anstecken. Die ist ja auch insgesamt einfach für alle infektiöser. Und damit ist der Grund noch mehr gegeben, tatsächlich auch diese Gruppe in die Impfung mit einzubeziehen.
Tatsächlich laufen bereits bei den meisten Herstellern entsprechende Studien. Das aussichtsreichste Vakzin scheint das von BioNTech. Auf Anfrage bestätigte das Unternehmen, dass es bereits an einer Zulassung bei der europäischen Behörde EMA arbeite. Ulrich Heininger ist Mitglied der Ständigen Impfkommission und rechnet damit, dass in der zweiten Jahreshälfte Jugendliche unter 16 Jahren geimpft werden könnten. Und das sei wichtig.
Wenn man bedenkt, dass etwa 20% unserer Bevölkerung Kinder und Jugendliche sind und wir jetzt schon wissen, dass mit einigen Impfstoffen nicht nur Krankheit, sondern auch Infektion ohne Symptome verhindert werden kann. Und das ist ja die Voraussetzung dafür, dass dann auch die Übertragung der Viren verhindert werden kann, kommen wir um Impfung von Kindern und Jugendlichen schlichtweg nicht drumherum.
Nur so könne eine Herdenimmunität erreicht werden. Doch bisher sind keine Impfungen von Jugendlichen geplant. Aus dem Bundesgesundheitsministerium heißt es, solange die Verfügbarkeit von Covid-19-Impfstoffen noch eingeschränkt ist, ist eine Priorisierung weiterhin erforderlich. Und deswegen würde die Impfstoff-Taskforce bisher zu wenig Vorbereitungen treffen, meint Karl Lauterbach von der SPD.
Diese Taskforce muss auch für die Kinder sorgen. Es kann nicht sein, dass ausgerechnet Kinder nachher beim Impfstoff zu knapp kommen. Daher muss in Vorbereitungen, bevor die Zulassung da ist, schon die Beschaffung besorgt werden.
Rechtzeitig an die Impfung von Kindern denken, auch der Ethikrat sieht die Dringlichkeit.
Zwar haben Kinder insgesamt als Gruppe relativ niedrige Risiken, schwer zu erkranken und zu versterben, aber es gibt schwere Fälle, es gibt auch Kinder mit Risiken. Und vor allem wollen wir nicht, dass die Pandemie dann irgendwann nur noch in der jungen Bevölkerung weitergeht.
Daher kann nur mit der Impfung von Kindern und Jugendlichen die Pandemie wirksam bekämpft werden.
Wir wissen zwar noch nicht, wer die Union in den Bundestagswahlkampf führen wird, aber eines scheint klar. Die Mieten, die in den vergangenen Jahren vor allem in großen Städten in die Höhe geschossen sind, sie werden Wahlkampfthema sein. Erst recht, nachdem das Bundesverfassungsgericht heute den Mietendeckel gekippt hat, den die Berliner Landesregierung den Vermietern verpasst hatte. Nicht, weil ein solches Einfrieren der Mieten generell nicht zulässig wäre, sondern weil man da Dinge geregelt hat, die nur der Bund hätte regeln dürfen. Soweit so klar die Ansage aus Karlsruhe. Aber welche Schlüsse daraus zu ziehen sind, darüber wird nun heftig gestritten. Tina von Löhneisen.
Er wohnt gern hier in Berlin-Neukölln. Matthias Buck teilt sich eine kleine Wohnung mit seinem Kumpel. Bevor der Mietendeckel kam, zahlten sie für 50 Quadratmeter im Erdgeschoss 867 Euro warm. Dann musste die Miete gesenkt werden, 350 Euro pro Monat weniger. Sie freuten sich nicht nur für sich selbst.
Grundsätzlich finde ich schon, dass die Mieten sehr hoch sind in Berlin. Man schaut ja auch immer ein bisschen links und rechts, was unabhängig der eigenen Wohnsituation gerade möglich wäre, auch natürlich in dem Budget, was passt. Und da trifft man schon auf Angebote, bei denen man erstmal schlucken muss, weil sie nicht finanzierbar wäre und man sich auch ein bisschen fragt, wer die eigentlich finanzieren soll.
Berlin. Die Preise für Wohnraum stiegen in den vergangenen Jahren rasant. So sehr, dass aus Sicht des rot-rot-grünen Senats die bundesweite Mietpreisbremse nicht ausreichte. Denn sie gilt nur für neue Mietverträge. Anfang 2020 beschloss die Berliner Landesregierung ein zusätzliches Gesetz. Mieten wurden eingefroren, eine Mietobergrenze festgelegt, überhöhte Bestandsmieten gesenkt. Doch das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe sagte heute, das Land Berlin habe den Mietendeckel aus formalen Gründen nicht beschließen dürfen. Das heiße aber nicht, dass er nicht inhaltlich notwendig wäre, sagt Berlins regierender Bürgermeister Müller. Da müsse man jetzt ansetzen.
Für alle deutschen Großstädte, glaube ich, bleibt das ein Thema. Hier muss nun der Bundesgesetzgeber auch sehen, ob er uns Möglichkeiten gibt, in Zukunft entsprechend handeln zu können oder selbst eine Mietregulierung formuliert.
Das wollen auch viele Berliner. Am frühen Abend gingen Tausende auf die Straße, um gegen die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts zu protestieren. Erleichterung hingegen bei Kai Wegner. Er ist einer von 284 Unions- und FDP-Bundestagsabgeordneten, die die Überprüfung des Berliner Mietendeckels angestoßen hatten.
Wir müssen endlich mehr Wohnungen bauen. Und das ist die Aufgabe. Und hier hat der Mietendeckel übrigens auch einen Bärendienst erwiesen, weil die Neubauzahlen gehen zurück.
Dabei galt der Mietendeckel nicht für neu gebaute Wohnungen, die nach 2014 erstmals vermietet wurden. Der Immobilienkonzern Vonovia, dem viele Wohnungen in Berlin gehören, hat schon mitgeteilt, dass er auf Mietnachzahlungen verzichten wird. Die Deutsche Wohnen hingegen will das Geld von ihren Mietern einfordern. Für Matthias Buck wäre eine Rückzahlung ärgerlich, aber kein Drama.
Als Anfang 20-Jähriger hat man natürlich schon Pläne, was man mit dem ersparten Geld machen kann. Insofern so ein bisschen Ernüchterung, dass das dann doch wieder gekippt worden ist, weil man ja irgendwie auch froh war, dass sie von politischer Seite jetzt endlich was getan worden ist gegen die horrenden Mietpreise hier in Berlin.
Buck arbeitet in einer PR-Agentur. Anders als andere konnte er das Geld sicherheitshalber zurücklegen. Für den Fall, dass der Mietendeckel, wie heute entschieden, gekippt wird.
Zum Aus für den Berliner Mietendeckel hat Anna Kyrieleis vom Rundfunk Berlin-Brandenburg diese Meinung.
Der Deckel ist weg, die Probleme bleiben. Das rot-rot-grüne Prestigeprojekt ist gescheitert. Eine herbe Niederlage. Aus meiner Sicht war das absehbar. Unnötig und uneffektiv, reine Symbolpolitik, die an den Ursachen für hohe Mieten völlig vorbeiging. Der Mietendeckel hat die Lage auf dem Berliner Wohnungsmarkt eher verschlimmert. Und das war abzusehen. Dazu müssen Sie nur die Menschen befragen, die wegen des geringen Angebots im letzten Jahr keine Wohnung gefunden haben. Oder die, die überteuerte Abschlagszahlungen oder trickreiche Schattenmieten zahlen mussten. Das Chaos und die Unsicherheit auf dem Berliner Mietmarkt hat der Berliner Senat zu verantworten. Die Politik kann mit Gesetzen in den Markt eingreifen. Sie kann aber nicht die Gesetze des Marktes außer Kraft setzen. Das Bundesverfassungsgericht hat den Berliner Mietendeckel gekippt. Es hat aber nicht entschieden, dass Politik sich nicht für bezahlbare Mieten einsetzen darf. Das Ziel, Mieten bezahlbar zu halten, bleibt richtig. Mieten sind in vielen Großstädten in den letzten Jahren explodiert. Bezahlbare Mieten sind die soziale Frage der Gegenwart. Auch in Berlin bestimmen Angebot und Nachfrage die Mietentwicklung. Die Antwort auf steigende Mieten muss also lauten, massiv Wohnraum schaffen. Hier liegt aber das Problem. Die Überregulierung und fehlende Planungskapazitäten haben zur Folge, dass der Neubau nur extrem langsam vorangeht. Baugenehmigungsverfahren dauern zu lange. Corona hat die Lage noch verschlimmert. Mit dem Gesetz zum Mietendeckel wollte man Zeit gewinnen. Stattdessen gibt es jetzt keine Zeit mehr zu verlieren beim Schaffen von Wohnraum. Und für die, die das Thema Mietendecke in den Bundestagswahlkampf mitnehmen möchten, das Berliner Beispiel sollte abschreckend genug sein.
Die Meinung von Anna Kyrieleis. Auch die Anleger haben auf die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts zum Mietendeckel in Berlin reagiert. Damit beginnen weitere Nachrichten mit Konstantin Schreiber.
An der Börse hat vor allem der DAX-Konzern Deutsche Wohnen von dem Urteil profitiert, das den Berliner Mietendeckel für verfassungswidrig erklärt hat. Einzelheiten von Anja Kohl.
Die Deutsche Wohnen ist mit 112.000 Wohnungen der Marktführer in Berlin. Der Konzern vermietet fast dreimal so viele Wohnungen wie Konkurrent Vonovia. Die Mietnachforderungen bescheren der Deutschen Wohnen Millionen Einnahmen. Zudem schwindet die Unsicherheit, die zeitweise den Aktienkurs stark belastete, weil Gewinnprognosen wegen des Mietendeckels unter Vorbehalt gestellt wurden. Heute war die Aktie der Deutsche Wohnen mit einem Plus von 2,5% der größte Gewinner im DAX. In Berlin könnten die Mieten nun wieder steigen, ebenso wie in den meisten anderen Großstädten, wo der Immobilienboom anhält. Das Wohnangebot ist weiterhin knapp, die Bauzinsen bleiben niedrig. Zudem mangelt es an Anlagealternativen.
Finanzminister Scholz hat im Bundestag den Nachtragshaushalt für das laufende Jahr verteidigt. Er sprach von einem offensiven, mutigen Schritt. Die Opposition warf ihm bei der ersten Beratung im Bundestag unseriöses Wirtschaften vor. Der Nachtragshaushalt soll im laufenden Jahr fast 548 Milliarden Euro betragen. Die Neuverschuldung stiege damit auf etwa 240 Milliarden. Hauptgrund dafür sind Mindereinnahmen und Mehrausgaben durch die Corona-Krise. Der erste Besuch eines griechischen Außenministers in der Türkei seit 2 Jahren hat mit einem Eklat geendet. Bei einer gemeinsamen Pressekonferenz warfen sich die beiden gegenseitig Fehlverhalten in Konfliktthemen zwischen den Ländern vor, wie der Migration oder dem Erdgasstreit. Der griechische Außenminister hatte seinen türkischen Amtskollegen ermahnt, keine Fake News zu verbreiten. Dieser wiederum warf Griechenland vor, Flüchtlinge, die von der Türkei aus in die EU übersetzen, ins Meer geworfen zu haben. Die USA verweisen 10 russische Diplomaten des Landes. Zudem verhängen sie neue Sanktionen gegen Russland. Das Weiße Haus begründete die Schritte mit einer Einflussnahme Moskaus auf die US-Präsidentenwahl sowie einem Hackerangriff. Die Sanktionen verbieten US-Firmen unter anderem, mit neuen russischen Staatsanleihen zu handeln. Das werde den Rubel und die russische Wirtschaft schwächen, so die US-Regierung. Der Kreml weist die Vorwürfe zurück und kündigte an, ebenfalls 10 Diplomaten auszuweisen. Erinnerung an die Befreiung des Konzentrationslagers Bergen-Belsen durch britische Soldaten vor 76 Jahren. In dem Lager ermordeten die Nazis mehr als 70.000 Menschen, unter ihnen die Geschwister Margot und Anne Frank. Niedersachsens Kultusminister Tonne sagte auf der Gedenkveranstaltung, rassistische und antisemitische Handlungen dürften nicht stillschweigend hingenommen werden. Er kritisierte auch Teile der Querdenkenbewegung. Aus ihren Reihen seien immer wieder antisemitisch oder rassistisch konnotierte Verschwörungsfantasien zu vernehmen. Der Däne Mads Nissen hat den diesjährigen Wettbewerb um das weltbeste Pressefoto gewonnen. Die Jury in Amsterdam ehrte ihn für sein Bild Die erste Umarmung. Es zeigt eine 85 Jahre alte Frau in Sao Paulo, die durch einen Schutzvorhang hindurch von einer Pflegerin umarmt wird. Sie hatte zuvor in einem alten Heim Corona-bedingt 5 Monate in Isolation gelebt. Der Schutzumhang zeichnet dabei den Umriss eines Engels.
Mehr als 850 Jahre stand sie wie ein Fels. Die Schöne an der Seine überstand Kriege und Revolutionen und wurde zu einem Nationalheiligtum. Als plötzlich Flammen aus Notre-Dame schlugen, traf es nicht nur die Pariserinnen und Pariser mitten ins Herz, sondern ganz Frankreich. Genau 2 Jahre ist es heute her, dass ein Brand die berühmte Kathedrale zerstörte. Mit vereinten Kräften machte man sich an den Wiederaufbau. Und hat ein großes Ziel, dass nämlich zum 5. Jahrestag hier wieder die Heilige Messe gefeiert werden kann. Friederike Hofmann über die mühsame Rekonstruktion einer Legende.
Draußen eine Kathedrale aus Stein, drinnen eine aus Metall. Im Kirchenschiff von Notre Dame entsteht ein gigantisches Gerüst aus zehntausenden Metallrohren. Das ist nicht alltäglich, aber hier auf der Baustelle ist nichts alltäglich. Noch immer wird die Kathedrale abgesichert. Fahrt mit dem Aufzug nach oben. In fast 30 Metern Höhe das beschädigte Gewölbe. Der Kran liefert eine Art Holzprothese, über eine Tonne schwer. Zimmerleute nehmen das Konstrukt an, wo früher ein Fenster war. Wir haben schon ein paar eingesetzt. Langsam bekommen wir Routine. Das geht mit jedem Mal besser. Die Handwerker stützen die Gewölbebögen mit mehr als 60 dieser Prothesen ab. Millimeterarbeit. Es entsteht eine Art Holzskelett. Jede Stütze ist individuell entworfen und ausgemessen worden, ganz exakt. Da kein Gewölbebogen gleich ist, sind auch die Stützen alle unterschiedlich. Heute unter dem Gewölbe hoher Besuch. Der französische Präsident Macron ist zum ersten Mal seit 2 Jahren in Notre-Dame. Sie können stolz sein, auf dieser Baustelle zu arbeiten. Der Druck ist hoch. Macron bekräftigte sein ehrgeiziges Ziel, dass Notre-Dame 2024 wieder eröffnen soll. Für alle, die hier arbeiten, eine Mammutaufgabe. Wir sind alle beeindruckt von dem, was wir hier sehen. Welche Arbeit seit inzwischen 2 Jahren geleistet wurde. Jede und jeder erinnert sich heute, wo wir vor 2 Jahren standen, auch emotional. Der Brand vor 2 Jahren hat tiefe Spuren hinterlassen. In der Kathedrale, bei den Menschen, in der Stadt und auch bei diesen Engeln. Wie durch ein Wunder haben sie den Sturz aus über 30 Metern Höhe überlebt. Um sie weiter zu untersuchen, reinigt sie Wissenschaftler Witold Nowick von der giftigen und verbleibenden Schmutzschicht. Der Engel war total verkrustet. Das Dunkle, was man hier sieht, war überall. Mühevolle Kleinstarbeit. Testen. Tupfen. Nowick erforscht, mit welchen Mitteln man die Farben wieder zum Leben erweckt. Hier ist eine besondere Tinktur auf Algenbasis im Einsatz. Das sind Dinge, die sich unter der Verschmutzung befinden. Wenn wir das richtig behandeln, kommt die alte Farbe zum Vorschein. Bis Notre-Dame wieder aussieht wie früher, ist noch viel zu tun. Immerhin, die Einsturzgefahr ist endlich gebannt.
Es ist immer wieder ein ganz besonderes Naturschauspiel, wenn im Frühjahr die Blüten der Bäume aufgehen, die Plantagen in den prächtigsten Farben leuchten und uns Lust machen auf frisches Obst. Doch die Blüten sehen nicht nur zart und zerbrechlich aus, sie sind es auch. Weil die Obstblüte infolge des Klimawandels immer früher beginnt, ist auch verstärkt mit nächtlicher Kälte zu rechnen, die viele Pflanzen nicht überstehen. Auch im rheinischen Meckenheim schauen die Obstbäuerinnen und Bauern deshalb in diesen Tagen besonders bang aufs Thermometer. Unser Mittendrin-Team war dort und berichtet über die heikle erste Phase der Saison. Birgit Pfirnig.
Eigentlich läuft alles gut für Landwirt Manner. Seine Kirschen sind in voller Blüte. Doch er macht sich Sorgen. Die Blüten haben sich auch in diesem Jahr zu früh entwickelt. Und wenn die erfrieren, kann keine Frucht reifen, erklärt er mir. Das 4. Mal in Folge. Mit Fackeln versucht er, die kalte Luft am Boden nach oben zu verdrängen, denn sonst könnte der Frost die Blüten zerstören.
Das bereitet einem natürlich auch schlaflose Nächte, ja, diese Zeit, ne, weil dementsprechend so viel auf dem Spiel steht, ja. In kaum einer Branche, ja, ist die Gefahr so groß, in so kurzer Zeit so viel Umsatzeinbußen zu erleiden. Also wir sprechen hier von 60-80%, die in 10 Stunden in einer Nacht wechseln können.
Es geht also um seine Existenz. Allein im letzten Jahr hat er durch Frost 40% seiner Ernte verloren. Und um das zu verhindern, ist er fast jede Nacht auf seinen Feldern, überprüft Fackeln und Netze, die bei Hagel ausgefahren werden. Seine Wetter-App schlägt Nachtalarm, sobald die Temperatur abfällt.
Ja, jetzt besteht die größte Gefahr für die Blüten, ja, im Stadium der Vollblüte, wie wir das hier jetzt sehen können. Aha. Und auch die junge Frucht, ja, im Ansatz, die ist noch empfindlich auf Frost, ja, fast identisch wie bei der Blüte. Also hier sind wir in der Gefahr, sobald die Temperatur unter 0 Grad fällt.
Der Klimawandel stelle alles auf den Kopf, klagt Bauer Manner. Er ist hier in Meckenheim aufgewachsen. Jahrelang hat er den Hof zusammen mit seinem Vater geführt und seit 2 Jahren nun alleine. Eine große Herausforderung. Mittlerweile blühe alles mindestens 10 Tage früher als noch vor 30 Jahren. Und dann folge meistens ein Kälteeinbruch und ein kräftezehrender Kampf gegen den Frost. Auf einigen Feldern setzt der Landwirt auch Sprenkleranlagen ein. Das Wasser bildet eine Schutzschicht aus Eis um die jungen Blüten.
Wir müssen aber ständig neues Wasser ausbringen. Also dieser Prozess darf nicht unterbrochen werden, damit immer neues Wasser wieder gefriert und die Erstarrungswärme immer wieder neu gebildet wird und die Blüte bei einer Temperatur von 0 Grad hält.
Das heißt also, dieses Eis hier um die Blüten herum schützt die Blüten vor der Kälte.
Genau. Aus erster Sicht ist das ein bisschen widersprüchlich, ja, aber der Prozess funktioniert genauso.
Doch auf Dauer ist das viel zu teuer und verschlingt Unmengen an Wasser, das hier im Anbaugebiet bei Meckenheim gar nicht vorhanden ist. Deshalb hat Bauer Manner Windanlagen angeschafft, die in der amerikanischen Landwirtschaft längst weit verbreitet sind.
Die Luft von 30 Meter holen wir runter, die tendenziell wärmer ist. Alle 4 Minuten ist das Gerät um die eigene Achse gedreht. Und diese Warmluft, die kommt kurzzeitig beim Baum an. Das verhindert das Gefrieren von dem Taureif, ja, und sorgt für eine kurzfristige Erwärmung der Blütenbestände.
Rat holt sich Landwirt Manner wie auch die anderen Bauern in der Gegend bei Ralf Nörtemann von der Landwirtschaftskammer NRW. Die Gegend rund um Meckenheim gilt als Obstgarten Nordrhein-Westfalens und beliefert auch das nahe Ruhrgebiet. Es müsse alles getan werden, um dieses wichtige Anbaugebiet zu erhalten.
Die Alternative ist, wenn wir hier keine Äpfel mehr machen können, dann kommen die Äpfel halt demnächst aus Chile oder aus Argentinien oder Neuseeland oder sonst woher. Ob das dann gut ist, das ist eine andere Frage. Das wollen wir ja alle nicht. Also wir haben eigentlich vor, dass wir hier regional produzieren können.
Und dafür wird Bauer Manner alles tun. Jetzt atmet er erst einmal auf, doch gebannt ist die Gefahr vor Frösten noch lange nicht. Das Ganze kann sich noch 6-7 Wochen hinziehen. Ruhig schlafen kann er erst nach den Eisheiligen Mitte Mai.
Da bleibt die Frage an Sven Plöger. Kann Obstbauer Manner denn in den nächsten Tagen weiterhin ein bisschen durchatmen?
Ja, Pina, und genau um den Obstbauer Manner habe ich mich natürlich ein bisschen intensiver jetzt gekümmert und mich mal wirklich auf Meckenheim fokussiert. Und deswegen schauen wir zu Anbeginn mal auf die Nachttemperaturen der nächsten Nächte. Und das ist jetzt schon mal ein bisschen zur Entspannung beitragend. Also heute früh war es dort noch mal kalt mit -2 Grad. Das haben wir ja gerade in dem Beitrag auch gesehen. In den letzten Nächten teils noch kühler. Aber jetzt kommen einige Wolken mehr und die Luftmasse. Ich wandere hier mal hinter. Her wird getauscht und Sie sehen, das geht jetzt langsam in den Plusbereich hinein. Da liegen wir so bei 4-6 Grad und dann ist das natürlich alles wieder ein bisschen entspannter zu sehen. Aber das ist natürlich ein typisches Ergebnis. Wir haben jetzt durch die letztendlich vorhandene Klimaerwärmung bzw. die Erderwärmung die Folge, dass früher natürlich tatsächlich schon die Vegetation beginnt und dann gibt es natürlich häufiger Fröste auch noch früher im Jahr, die dann diese Schäden verursachen können. Wir gucken auf einen zweiten Punkt, der interessant ist. Wenn Sie heute unterwegs gewesen sind und möglicherweise auch Ihre App benutzt haben, drauf geguckt haben auf so ein Radarbild wie dieses hier, dann sahen Sie viele kleine Schauer und haben möglicherweise gedacht, ach, jetzt müsste es doch eigentlich regnen. Und jetzt fällt aber gar kein Regen, ich stehe im Trockenen. Und das hatte heute zu tun mit sehr trockener Luft. Und wir haben hier ein Bild und das kommt von Uwe Schmale. Und da sehen Sie Wirgä, das ist das Wort im Plural, Virga ist der Einzelfall, der Fallstreifen. Das heißt, aus den Wolken fällt Niederschlag, das Radar sieht den auch, deswegen sehen Sie dann eben auch den Fleck auf Ihrer App oder dem Radar. Und unten, Sie sehen hier, das verschwindet. Das Wasser, was runtergefallen ist, ist letztendlich verdunstet, kommt unten nicht an und Sie bleiben trocken. Das ist das Ergebnis der trockenen Luft. Wir gucken auf den Wetterablauf, blicken hinein in die kommende Nacht, wo es von Osten über Sachsen dann später in die Mitte Deutschlands immer wieder ein paar Tropfen gibt. Die Schneefallgrenze liegt so bei 300-400 Metern. Man merkt, es ist also immer noch eine kalte Geschichte. Morgen ganz im Süden freundlich und auch ganz im Nordwesten. In der Mitte nimmt am Nachmittag diese Niederschlagsneigung ein bisschen ab. Und die Temperaturen morgen früh ganz im Süden bei Aufklaren bis -4. Im Berliner Raum +4 unter den Wolken. Und der morgige Nachmittag zwischen Bremen und Emden. Da schaffen wir mal 13 Grad. Sonst weiter kühl mit 7-12 Grad. Die Aussichten zeigen dann einen Sonnabend, wo weiterhin hier von Ost nach West immer wieder ein bisschen Regen unterwegs ist. Temperaturen langsam im Anstieg begriffen. Der Sonntag wechselhaft mit weiteren Schauern, im Osten Gewittern und im Norden, Ingo, Hamburg zum Beispiel, tatsächlich 16 Grad.
Ich bin Pina.
Ingo.
Aber du, Pina, wir sehen uns,
du bist ja gar
ähnlich.
Nicht der Ingo. Meine Güte, Pina.
Dankeschön, Claudia Kleinert. Schönen Abend noch.
Ja, Claudia sagt tschüss.
Das waren die Tagesthemen. Hier geht's weiter mit Satire und Extra 3. Um 0.20 Uhr bringt sie Helge Fuß im Nachtmagazin auf den neuesten Stand. Und dasselbe tut morgen Abend dann in den Tagesthemen Ingo Zamperoni. Ihnen einen guten Abend. Tschüss.